Vielen Dank für deine Worte, Beatrice, und ich kriege richtig Respekt vor mir selbst, wenn du das alles sagst. Ja, und auch vielen Dank für die Einladung, hier wieder im Symposium dabei zu sein. Und ich teile die Spannung, was ich erzählen werde. Mal schauen, was kommt. Wir werden gucken. Ich bin sehr dankbar und froh über dieses Thema, und auch, was ich gestern gehört habe, zum Beispiel von Japan Solar, weil etwas sehr sichtbar wird, was eigentlich die Essenz von Heilen bedeutet. Wenn wir genau hinschauen und mal die kulturelle Farbe mal zur Seite legen, wenn wir einfach die Botschaft, die Essenz dessen verstehen, dann kommen wir zu dem, was man auch mystische Prinzipien des Heilens nennen kann. Und die sind universell. Und das ist wunderbar. Das Gleiche gilt auch für das, was du, Anni, gesprochen hast in deinem Vortrag. Du hast auch mystische Prinzipien des Heilens aus der Linie der hippokratischen Linie dargestellt. Und wenn ich heute über chinesische Medizin erzählen soll, dann möchte ich mich vor allen Dingen auch auf das beziehen. Ich möchte mich vor allen Dingen auf die mystischen Prinzipien des Heilens beziehen. Als du, Beatrice, mich eingeladen hast, zur TCM zu sprechen, da habe ich erst gesagt, nein. Und das ist eine spannende Geschichte, weil ich bin wirklich in die chinesische Medizin über Jahrzehnte sehr eingestiegen und habe sie durchdrungen in einer Weise, als dass sie wie zu mir selbst geworden ist. Ich habe ja 20, 25 Jahre chinesische Medizin in verschiedensten Kontexten unterrichtet und habe damit eigentlich aufgehört, vor 5 Jahren. Warum habe ich damit aufgehört? Wenn ich meinen eigenen Weg verfolge in der chinesischen Medizin, dann begann das mit einem unglaublichen Start. Ich bin zur chinesischen Medizin gekommen, kann man sagen, wie die Jungfrau zum Kind. Und das begann in einer Phase meines Lebens, da war ich Mitte 30, wo irgendwie das Leben so umgeschrieben wurde, oder mein Leben so umgeschrieben wurde, dass plötzlich alles ein neues Fahrwasser bekam, in dem ich plötzlich begann, in der Mitte meines Stromes zu schwimmen. Und das begann natürlich auf der einen Seite und sehr grundlegend mit Irina Twidi, meiner Lehrerin, die ich damals kennenlernte, also meiner spirituellen Lehrerin. Und wie die Dinge so geschehen, ich wollte sie das erste Mal sehen, hatte nur von ihr gehört, bin nach London gefahren und hörte, sie ist verschwunden. Wie auch immer das so Eigenarten sein können von spirituellen Lehrern, sie machen sich manchmal rar. Ich bin ja trotzdem da gewesen in London, bin dann zurückgeflogen und war auf der Gangway, damals in Berlin-Tegel musste man noch übers Flugfeld, auf der Gangway bin ich und plötzlich kommt zu mir hineingeflogen, du musst Akupunktur machen. Und ich habe in meinem Leben noch nie über Akupunktur nachgedacht. Ich hatte ehrlich gesagt überhaupt keine Ahnung davon. Ich wusste gar nicht, was das wirklich ist. Und das war Mitte der 80er Jahre. Also die können sich vorstellen, das war auch noch nicht ein Thema auch in unserer Gesellschaft. Also ich war selber verblüfft. Meine Frau holte mich damals an. Wir waren noch ganz neu und jung zusammen und verliebt. Und wo gehen wir hin zum Essen? Gehen wir doch zum Chinesen. Also landeten wir beim Chinesen. Und wie die Geschichte weitergeht, 2 Tage später in der Stadt, in Berlin, gibt es einen wunderbaren Laden, den gibt es leider jetzt nicht mehr, Bale Bale hieß der damals. Und da gibt es alle möglichen orientalischen Möbel und Verzierungen und all sowas. Wir sind da rein und bevor ich rein war, war an der Eingangstür ein Plakat, da stand drauf, erster internationaler Akupunkturkongress im Kongresszentrum Berlin. Ich dachte, naja, wollen wir doch die Zeichen mal nehmen, wie sie sind. Und da steht eine Telefonnummer, da rufe ich an. Da war ein sehr netter Mann, ein Thomas Pfeiffer. Und ich habe dann gesagt, wissen Sie, ich habe überhaupt keine Ahnung von Akupunktur. Was bringt es was, wenn ich auf so einen Kongress gehe? Da meinte er, naja, warum eigentlich nicht? Und am Abend stand er bei mir vor der Praxistür und kam und hat mir persönlich die Tickets überreicht. Und dort habe ich dann meine Akupunkturlehrerin Radha Thamiraja kennengelernt. Und es gibt so Momente, da weiß man plötzlich, es ist sowas von richtig. Da fühlt sich das so vertraut an, als hätte man, da muss man gar nicht drüber nachdenken, als hätte man das eigentlich schon immer in der Hand gehabt irgendwie. Und dann begann das innerhalb von 2 Jahren, habe ich die chinesische Medizin derart schon verinnerlichen können, dass ich anfing schon in der größten Akupunkturgesellschaft von Deutschland, der Deutschen Ärztegesellschaft für Akupunktur, Dozent zu sein, Kurse zu geben. Und das war schon natürlich eine steile Karriere. Vor allen Dingen habe ich dann Dinge reingebracht, die noch gar nicht bekannt waren in dieser Gesellschaft, weil ich von meiner Lehrerin Dinge erfahren habe aus der Essenz chinesischer Medizin, die im Westen eigentlich gar nicht bekannt waren. Und so ging das weiter. Und dann in meiner eigenen Entwicklung, ich habe dann sehr stark am Anfang mich mit den chinesischen Modellen, mit Yin-Yang, mit den 5 Wandlungsphasen, mit dem Thema von Qi, ganz viel mit Krankheitsmustern, dort heißt es eigentlich Disharmoniemustern, also wenn etwas aus der Harmonie gefallen ist. Wir haben ja gestern gehört, das eine ist die optimale Harmonie und das andere die suboptimale Harmonie. Also Disharmoniemuster sind suboptimale Harmonie. Und mit dem sehr intensiv auseinandergesetzt und es versucht, soweit es möglich war, zu durchdringen. Und man begegnet dann natürlich diesem ganzen Regelwerk. Da sind ja auch viel Dinge, die dann gelehrt werden, die Konzepte, auch diagnostische Konzepte, therapeutische Konzepte etc. bedeuten. Also ein großer Weltbild und methodischer Überbau, mit dem man dann auch zu tun hat. Und wenn man dann anfängt zu behandeln, dann habe ich angefangen, wirklich mich brav nach diesen Gesetzmäßigkeiten zu richten und die Punkte entsprechend auszuwählen, wenn ich akupunktiert habe, und mich nach all diesen Regeln zu richten, die ich ja auch unterrichtet habe. Und im Laufe der Jahre ging das aber so, dass es wie, ihr könnt sich vorstellen, wenn jemand Piano lernt, ja, dann muss der erstmal meistens ein paar Jahre lang intensivst üben, diese Kunst intensivst üben. Das ist auch in anderen Künsten ähnlich, kann auch eine Kampfkunst oder was auch immer sein. Und dann üben sie und üben sie und üben sie und werden immer besser, immer größere Experte in dem. Und dann kommt irgendwann ein Punkt, da müssen sie eigentlich nicht mehr drüber nachdenken, sondern es geht von alleine. Und dann fängt es an, dass sie dieses Instrument so spielen können, dass sie anfangen darauf, ihre Musik zu spielen. Dass sie anfangen dann, ihre Lieder zu spielen, zu improvisieren aus dem Herzen heraus. Und das ist auch in der ärztlichen Kunst so. Das ist auch in der Akupunktur so, und so war es mir begegnet. Ich fing dann an, mit meinen Patienten so zu arbeiten, dass ich dann gar nicht mehr die Akupunkturpunkte, die sozusagen gelehrt werden, genommen habe, sondern ich habe in der Situation einfach angefangen zu spüren, was ist denn eigentlich jetzt dran? In der Begegnung mit dem Patienten kann man so tief eintauchen, dass es ein Wissen in einem gibt, was eigentlich jetzt notwendig ist. Und dann kommen einfach zum Beispiel bestimmte Punkte oder bestimmte Dinge, die man dann mit der Akupunkturnadel behandelt oder vielleicht auch massiert oder was auch immer. Und man verlässt diesen Boden des Regelwerks immer mehr. Und ich kann Ihnen nur sagen, die Akupunktur wird immer besser dadurch. Also es wird intensiver. Und letztendlich geht es in einen Prozess, wo Sie, wenn Sie etwas so verinnerlichen können, dass Sie anfangen, auch die letzten Bastionen des Wissens hinter sich zu lassen. Und dann kann es sein, dass Sie akupunktieren ohne Nadel. Weil etwas, was machen wir denn in der Akupunktur? Ich nehme jetzt nur das Beispiel Akupunktur. Chinesische Medizin bedeutet auch mehr als Akupunktur. Wir haben auch die chinesische Arznei, Therapie, wir haben das Qigong, wir haben die Diätetik, wir haben die Massagetechniken. Aber bleiben wir mal bei der Akupunktur. Es geht ja, wenn wir akupunktieren, darum, dass wir Energiearbeit machen. Und in einer gewissen Weise sind Akupunkturpunkte Reaktionspunkte, wo wir durch das Stechen mit der Nadel Energie bewegen, wo eine Energiearbeit besteht. Und das geht einmal natürlich über das Gelernte mit der Nadel und allem drum und dran, aber Sie können natürlich auch Energie bewegen, indem Sie eine Intention haben, diese Energie zu bewegen. Und dann schwingen Sie auf einer viel tieferen Ebene ein. Ja, das war dann der Grund, wo es für mich dann anstand, wie lange kann ich eigentlich so ein Regelwerk wie chinesische Medizin unterrichten, wenn ich das selber gar nicht mehr mache, in dieser Weise. Und dann begann eigentlich meine Ausbildungsarbeit mit chinesischer Medizin immer mehr in den Hintergrund dessen zu treten, was eigentlich dahinter wirkt. Für mich war immer die Frage wichtiger, was wirkt denn eigentlich jetzt hinter der Methode? Und diese Frage ist ja nicht nur eine Frage von chinesischer Medizin, sondern die ist grundsätzlich eine Frage, was wirkt eigentlich hinter den Methoden, die ich anwende? Was wirkt denn eigentlich hinter dem Antibiotikum? Was wirkt hinter der Massage? Was wirkt hinter der Akupunkturtechnik? Was wirkt hinter dem Guss, dem Ayurveda-Guss? Was ist das eigentlich? Jetzt denken Sie, ich beantworte die Frage, oder? Ich lebe mit dieser Frage. Und das, was ich weiß daran, ist, dass etwas viel Tieferes geschieht. Und das, was tiefer geschieht, hat etwas damit zu tun, dass wir uns öffnen, dem Menschen gegenüber, dem Patienten gegenüber, und dass wir in einer Weise unser Herz so weit machen können, dass der andere quasi in mir Platz findet. Also wenn du oder sie in mir, in meinem eigenen Innersten Platz finden kann, dann bin ich so mit ihnen verbunden und eingeschwungen, dass etwas in mir weiß, was es braucht. Und in diesem eingeschwungenen Sein beginnt plötzlich auch etwas zu fließen, nämlich das, was wir Energie nennen. Dieses eingeschwungene Sein beginnt einen höheren Frequenz in mir, eine höhere Bewusstseinsfrequenz in mir hervorzubringen, die auch in dem Menschen, den ich behandeln will, zu einer höheren Frequenz führt. Und höhere Frequenz heißt ein höherer Energielevel, ein höherer Energieniveau. Und dann beginnt etwas zu geschehen. Dann beginnen Themen ins Fließen zu kommen, die vorher nicht ins Fließen gekommen sind. Und wir werden uns gleich nochmal auch über Energie und über das Qi näher unterhalten, was es eigentlich bedeutet. Ich muss ein bisschen auf die Uhr gucken. Ja, genau, ich habe nämlich eine genaue Zeit bekommen, wie lange wir haben. Um Heilungsprozesse, und ich komme jetzt damit zu dem Hintergrund chinesischer Medizin, gut verstehen oder besser verstehen zu können, müssen wir uns damit mal die Frage stellen, was ist denn eigentlich der Schöpfungsprozess? Weil Heilung ist nichts anderes als ein Schöpfungsprozess, ein kreativer Prozess. Und die chinesische Medizin beginnt, und das ist das mystische Prinzip, das Urprinzip, beginnt mit dem, wo wir sprechen von Dao. Dao wird oft so als der Weg übersetzt, aber Dao ist eigentlich nichts anderes. Wir würden in unserer Kultur sagen Gott, oder in anderen Kulturen sprechen wir von Lehre. Es ist wie der Uranfang, den wir nicht wissen. Es ist das, was wir nicht wissen. Von irgendwoher kommt eine Schöpfung. nennen wir sie im chinesischen Kontext Dao, nennen wir sie in unserem Kontext Gott. Und aus diesem Uranfang, der ja noch gar kein Anfang ist, weil der ist vor dem Anfang, kommt Schöpfung. Wir kennen das, diese Schöpfung in unserer Kultur als den großen Big Bang, den Urknall, der unser Universum erschaffen hat. Und es ist wie, dass aus dem Nichts, was wir als Dao bezeichnen können, aus dem Nichts heraus plötzlich etwas entsteht. Und das ist Schöpfungsprinzip. Aus dem Nichts entsteht etwas. Und wir wissen darüber nichts. Wir können nur die Effekte dessen wahrnehmen. Und dieser Urknall, das ist auch der Urknall unserer selbst. Wir sind selbst auch ein Urknall. Meine Geburt ist nichts anderes als ein individueller Urknall. Ich komme auch aus dem Nichts und plötzlich entsteht etwas. Und ich habe neulich einen Quantenphysiker gehört, einen Astrophysiker gehört. Und der Astrophysiker sagte, die Vorstellung, dass unser Universum vor 13,5 Jahren entstanden ist, vor 13,5 Milliarden entstanden ist, ist nur die Art und Weise, wie wir darauf schauen. Denn in Wirklichkeit findet der Urknall jetzt statt. Jeden Moment. Und dass wir die Art und Weise, wie wir darauf schauen, hängt damit zusammen, wie unser Gehirn strukturiert ist, bestimmte Dinge auch in Bildern festzuhalten, die dann eine Art Zeit uns vormachen. Aber der Urknall oder das, der immer gegenwärtige Urknall oder die immer gegenwärtige Schöpfung, die jetzt ist, ist genau das Kennzeichen dessen, was wir sagen, das ist zeitlos. Also auch der Urknall ist zeitlos. Auch Heilungsprozesse kommen aus diesem zeitlosen Raum, wenn sie aus der tiefsten Tiefe geschehen. Und da müssen wir auch unterscheiden, auf welcher Ebene geschieht Heilung. Geschieht Heilung, wie wir es kennen, wie wir es gelernt haben als Ärzte zum Beispiel in der Schulmedizin, dann ist es nicht aus dieser Ebene. Dann ist es Körper auf Körper. Dann sind wir sozusagen an der letzten Stelle der Kristallisation von Schöpfung. Aber bevor der Mensch geboren ist, bevor es einen Körper gibt, bevor wir Gefühle haben, bevor wir denken können, ist ein ganz langer Weg des Schöpfens. Und die erste Manifestation, auch ganz im chinesischen Sinne, ist, aus der Leere heraus entsteht erstmal Dualität. Das ist, was die Chinesen Yin-Yang nennen. Sie kennen wahrscheinlich dieses Yin-Yang-Zeichen. Ich kann das ja mal aufmalen. Am Anfang ist es leer, da ist gar nichts drin. Das ist, wo wir nicht wissen. Und aus dem kommt plötzlich dieser Knall, dieser Urknall des Lebens. Und dann, wenn wir von Leben sprechen können, dann haben wir Dualität. Und ich zeichne Ihnen mal das typische chinesische Zeichen für Yin-Yang hierher. Darüber könnten wir jetzt eigentlich sicherlich eine ganze Woche sprechen, über das, was Yin-Yang bedeutet. Das mache ich jetzt hier nicht. Aber die erste Möglichkeit, wo etwas in die Welt tritt, ist die erste Dualität. Die Chinesen sprechen vom Taiji, dann das ist der höchste First, sozusagen. Wenn da aus dem, wo ich nicht weiß, etwas entsteht und die erste Dualität ist, ist wie der höchste Punkt, der höchste First unseres Himmels. Und dann kommt erst das als Drittes, was wir dann als Qi bezeichnen, als Energie. Und das ist nicht die Energie, die wir aus der Steckdose beziehen. Es ist keine Energie, die wir messen können, sondern das ist eine Energie, die wir vielleicht als Lebensenergie bezeichnen können. Und es gibt einen wunderbaren Vers in aus einem daoistischen Text, der heißt, der Himmel in mir ist die Schöpferkraft des Dao. Erde in mir ist Qi oder Lebensenergie. Die schöpferische Kraft des Daos fließt herab, diese Bewegung, und das Qi, also die Lebensenergie, breitet sich aus und dort ist Leben. Also wenn wir das aufzeichnen, dann kommen wir zu einem Bild, was uns allen vertraut ist. Der Himmel in mir selbst ist Schöpferkraft und diese Schöpferkraft fließt herab. Es ist wie der zeitlose Moment der Schöpfung, der Seelenimpuls, das, was aus der Ebene des Unbenennbaren, des Göttlichen herabfließt zu uns in einer zeitlosen Dimension. Und das Qi breitet sich aus. Es ist die Dimension in Raum und Zeit, unser Leben mit Geburt, wir leben unser Leben, Tod etc. Und das Spannende, der spannendste Punkt in dem Ganzen ist natürlich, Sie werden es ahnen, da wo die Kreuzung ist. Und es gibt auch einen Ort, in dem wir in uns selbst in Verbindung stehen, einen Ort mit dieser höchsten Dimension, mit dieser Vertikalität, also dem Seelenfunken, jeden Moment, der zeitlos in jeder Seele in uns schwingt, in jeder Zelle in uns schwingt, und unserer physischen Natur. Dieser Kreuzungspunkt im Menschen ist transkulturell. Welcher Ort im Menschen? Das Herz. Das ist das Herz. Wir stehen in Kontakt in unserer Ausrichtung mit der höchsten Dimension, also mit der göttlichen Dimension. Der Himmel in mir ist diese göttliche Dimension. Und das ist in unserem Leben der zeitlos immanente Moment, der uns leben lässt. Das ist, wo in jeder unserer Zelle unsere Seele schwingt. Das ist das. Und dieser Schöpfungsprozess, der in dieser Weise stattfindet, gucken wir uns den nochmal an, aus dem Ursprung, aus dem Nichts heraus, mache ich nochmal eine neue Zeichnung. Wir können uns das so vorstellen, dass in der Dimension, wo wir nicht mehr wissen, wo das göttliche Moment ist, wo wir von Gott sprechen. Gott ist alles, umschließt und umfasst alles. Dao umschließt und umfasst alles. Das heißt, dass wir hier, wenn wir es mit den Worten der Wissenschaft sprechen, ein großes Meer aller Möglichkeiten haben, das große Feld aller Möglichkeiten. Hier ist alles möglich, weil hier noch nichts definiert ist. In diesem Bereich ist noch nichts determiniert. Hier ist alles möglich. In Gott oder in Dao ist alles möglich. Wenn daraus ein Impuls kommt, und wir können uns das vorstellen, das ist wie Licht in höchster Energie, und dieses Licht wird immer weiter heruntergedimmt, wird in seiner Kraft und seiner Frequenz immer weiter nach unten gehen, dann bekommt dieses, wo alles möglich ist, immer mehr in Richtung einer Möglichkeit. Und am Ende steht hier unser fröhlicher Symposium-Teilnehmer. Und das ist nur noch eine Möglichkeit. Also wir, die hier sitzen, wir sitzen in dem, wie wir geworden sind, in einer Möglichkeit. Ja? Das ist der Dr. Schein. Der ist jetzt so, und wenn er rausgeht und morgen wiederkommt, dann sieht er genauso aus. Es ist eine Möglichkeit. Wir denken das zumindest so. Stimmt nicht ganz. Gut, wenn wir, und der fröhliche Symposium-Teilnehmer ist einmal körperlich da, der hat eine Physis. Wir haben alle Gefühle. Bei Gefühlen und Gedanken kommen wir schon mal was anderes. Der Körper hat ja eine richtige Form, die wir so erstmal definieren und wahrnehmen können mit unseren Sinnesorganen. Aber die Ebene, unser Gefühl und unser Gedanken ist ja auch etwas, was aber nicht diese Art von Form hat. Da kommen wir in einen unsichtbaren Bereich. Das sind unsichtbare Formen, wenn wir so wollen. Und das Spannende ist, unser Körper können wir nicht so ohne weiteres verändern, auch wenn wir es manchmal gerne wollen, auch in Krankheit, weil das ist wie die letzte Auskristallisation, die ganz viel Struktur hat, aber noch wenig freie Energie. Wir haben am Anfang der Schöpfung ist nur freie Energie. Und je weiter wir in den Schöpfungsprozess hineinkommen, durch viele, viele Dimensionen, wird die freie Energie weniger und es kommt immer mehr Struktur. Und die allerletzte Struktur ist die physische Struktur, die physische Form. Und wenn wir sehen, wenn wir von der physischen Form, von unserem Körper ein Stückchen mehr in die Emotionalität schauen, dann ist das auch eine Form, aber die hat schon mehr freie Energie. Wir können zum Beispiel ein Gefühl, was wir gerade erleben können, das können wir da durchgehen und da ist viel freie Energie drin. Oder wir können mit dem Gefühl vorsichtig umgehen, zur Seite stecken. Da haben wir mehr Möglichkeiten. Das können wir mit dem Körper nicht so machen. Mit unseren Gedanken haben wir das ähnlich. Wir können aus den Gedankenstrukturen, die wir haben, auch austreten. Wir können sagen, okay, das ist ein Konzept, was ich lange gelebt habe, wo ich viel drüber nachgedacht habe. Und dieses Konzept kann ich jetzt transzendieren und kann es mal zur Seite legen. Da habe ich schon mehr Freiheit in der Veränderung. Und wenn wir jetzt sozusagen über uns selbst hinauswachsen, nehmen wir mal das Bild, wir bohren kräftig durch unsere Schädeldecke durch, ja, und gehen in einen Bereich, der über unserem Gehirn, also transmental ist, dann wird immer mehr Energie da und immer weniger Struktur. Das heißt, wenn der Mensch meditiert, wenn wir in einen Bereich uns hineinbegeben können, wo ich mehr Raum habe als nur mein identifiziertes Ich, dann haben wir einen transpersonalen Raum, der sich öffnet. Ich selber, wenn ich mit mir so identifiziert bin, wie wir es gewöhnlich sind, kann gar nicht auf mich schauen. Es kann nur etwas auf mich schauen, wenn ich die Möglichkeit habe, mich so viel größer zu machen in meinem Bewusstsein, dass ich auf mich schauen kann. Und das ist bereits der erste Schritt, wo wir durch diese Zimmerdecke gebohrt haben und einen größeren Raum von Bewusstheit in uns entwickeln. Und je weiter dieser Bewusstseinsraum ist, desto mehr kommen wir in einen Bereich, in dem weniger Struktur und mehr freie Energie ist. Und das ist so etwas, ein Prinzip, was wirklich in allen Heiltraditionen der Fall ist. Der Heiler oder der heilende Arzt oder der Therapeut hat Zugang oder gewinnt Zugang durch das, dass er es übt, durch das, dass er meditiert, dass er in der Stille ist, hat Zugang zu einem weiteren Bewusstseinsraum, der höher schwingt als der des Patienten und kann sozusagen diesen Bewusstseinsraum übertragen auf seine Patienten und damit die höhere Schwingung, die mehr freie Energie hat, zu den Menschen bringen. Denn je mehr freie Energie da ist, desto mehr kann passieren. Und Sie können das mal ausprobieren, das ist gar nicht so weit hergeholt, das kann jeder von uns, wenn Sie mal Menschen begegnen und Sie schauen mal auf einen Menschen einfach mit der inneren Fragestellung, da ist ein Mensch, der hat viel Struktur oder wenig freie Energie? Oder gibt es da einen Menschen, der hat viel mehr freie Energie als ein anderer in sich selber verkörpert? Und das kann sein, wenn Sie zum Beispiel jemanden haben, der sehr in sich ein geschlossenes Bild hat, sehr in seinen Konzepten lebt und gar nicht aus denen heraustreten kann, also eine gewisse mentale, konzeptuelle Enge in jemanden erleben, dann können Sie davon ausgehen, der hat ja ein wenig freie Energie. Also der hat nicht so viele Möglichkeiten, auch anders zu denken. Er hat nicht viele Möglichkeiten, andere Perspektiven einzunehmen. Da werden Sie auch nicht viel bewirken können, wenn Sie so jemanden versuchen, ja, zu inspirieren oder mit neuen Gedanken in Verbindung zu bringen. Da ist wenig freie Energie. Aber es gibt Menschen, die haben mehr freie Energie. Und das ist nicht nur mental, das ist nicht nur emotional, das ist auch körperlich so. Und da, wo die Chancen am besten sind, Heilungsprozesse zu initiieren und einzuleiten, das ist immer dort, wo wir am meisten freie Energie haben. Und jemand, der heilerisch arbeitet, hat die Fähigkeit, auch die freie Energie zu erhöhen. Und das geschieht durch diese vertikale Verbindung. Diese vertikale Verbindung im heilenden Menschen. Und das kann ja nichts weiter machen. Wir können auch sagen, es ist wie, dass ich mein Herz weit öffnen kann für das, was größer ist als ich selbst. Und wenn ich mein Herz öffnen kann für das, was größer ist als ich selbst, dann bin ich auch in einer demutsvollen Haltung. Dann bin ich nicht mehr ich derjenige, der das tut. Dann bin ich derjenige, der jemanden heilt, sondern werde ich mehr und mehr zu etwas, was sich verbeugt und was zulässt, dass Heilung geschieht. Also wir werden zum Gefäß. Möchte ich gerne nochmal zum, wenn Sie zwischendrin mal Fragen haben, oder wir haben anschließend, glaube ich, noch ein bisschen Zeit zum Fragen. Je nachdem, wie lange ich spreche. Ja, wir haben bei dem Qi Lebensenergie. Sie können sich vorstellen, mal ganz grob gesagt, wenn Sie Ihr Leben so leben, wie es gemeint ist, was auch immer das bedeuten mag, wenn Sie wirklich Ihr Leben so leben, dass es wie in sich selbst sich erfüllt anfühlt, dann können Sie die Metapher nehmen, Ihr Leben ist ein großer Sturm und Sie schwimmen in der Mitte dieses Sturmes. Dann sind Sie Fisch im Wasser, kann man auch sagen. Dann fließt sozusagen alles in Ihrem Leben perfekt. Und dann gibt es natürlich auch Bereiche, wo manchmal die Energie nicht so perfekt fließt. Und das sind in der Regel Dinge, wo wir Störmuster haben, wo wir bestimmte Erfahrungen machen, die vielleicht verletzend waren. Jemand hat mich verletzt und dann fange ich an mit meinem Fahrwasser in eine Unruhe zu kommen. Und wenn die Verletzung zum Beispiel sehr stark war oder auch früh in meinem Leben war, das ist eine richtige vitale Verletzung war, angenommen, ein Kind hat ganz früh die Erfahrung gemacht, nicht geliebt zu sein, dann ist es eine große Wunde und es macht vital Angst. Ja, ein Kind kann eigentlich nicht überleben, wenn es nicht Geborgenheit und Liebe erfährt. Um damit umzugehen, gibt es eine höchst intelligente Leistung, die jeder von uns machen kann und auch gemacht hat in der Kindheit. Wir können diese Angst, die da auftaucht, sozusagen zur Seite schaffen, um sie stillzustellen. Also die kommt in den Tiefkühler. Die wird tiefgefroren, die Angst. Einfach aus dem einfachen Grunde, sie nicht spüren zu müssen, weil sonst würde es uns umbringen. Aber diese Angst begleitet uns trotzdem unser Leben lang, auch wenn sie da in dem Tiefkühler drin ist. Und wann immer etwas im Leben geschieht, was mir in mir eine Frage meiner Existenz aufwirft oder mich existenziell zu bedrohen scheint, wird diese Angst getriggert und ich kann aus welchen Gründen auch immer, reagiere ich und ich weiß eigentlich gar nicht, warum ich reagiere, weil mir das gar nicht bewusst ist, denn als Kind hatte ich darüber kein Wissen. Und dann haben wir sozusagen einen Teil unserer Energie, die ist da irgendwo tiefgefroren. Ein Heilungsprozess findet dann statt, wenn dieses, was da mal eingefroren ist und was mein Leben lang bestimmt, und das kann, diese Angst kann auch körperliche Auswirkungen haben, die kann mich auch körperlich krank machen, dann ist der Punkt der Heilung, wieder in Kontakt mit dieser Angst zu treten. Aber dazu muss man erstmal davon wissen, und das ist die Aufgabe des Arztes oder des Heilers, auch dorthin gehen zu können. Und da gibt es in der chinesischen Medizin auch ganz viele Symptommuster, die darauf hinweisen könnten, okay, da ist so ein Angstthema oder ist kein Angstthema. Und das ist, und mit anderen Worten, wenn wir diese Angst aus dem Tiefgefrierfach herausholen, dann ist es nichts anderes, als dass wir dorthin wieder Energie bringen. Das heißt, Energie bringen ist nichts anderes, als meine Aufmerksamkeit dorthin zu bringen, in mir selber, als Betroffener, aber auch mit Hilfe meines Arztes oder Heilers, damit dieses Thema dann wieder energetisiert wird. Es gibt ein Prinzip, und das ist das energetische Prinzip, Energie muss fließen. Energie kommt aus irgendeinem Impuls heraus, fließt Energie. Und wenn sie ihre Aufgabe erfüllt hat, dann fließt sie wieder ab. Angenommen, jemand sagt mir wieder Worte, ich ärgere mich, dann führe ich meinen Ärger, zuck, und dann kann ich vielleicht eine Grenze setzen und dann ist die Sache ausgestanden und dann ist der Ärger wieder weg. So funktioniert es. Aber wenn ich mich ärgere über irgendwas und ich ärgere mich ständig immer wieder über dieselbe Fragestellung und der Ärger speichert sich in mir, dann kann dieser Ärger nicht mehr abfließen und der macht mir ein Problem. Und dann gibt es, wenn Energie nicht wirklich durchfließt, dann gibt es das, was wir Seiteneffekte nennen, und wir nennen das dann manchmal Problem. Wir nennen das zum Beispiel eine Depression, die da entstehen kann. Wenn ich ständig mich selbst übergehe in meinen Belangen dann kann ich und meinen Lebensimpulsen, dann kann ich depressiv werden. Also kommt es darauf an, immer wieder diesen Zyklus ganz zu Ende zu bringen. Im Tao Te Ching, das eines der grundlegenden spirituellen und philosophischen Bücher der chinesischen Medizin und Philosophie, gibt es in einem Satz in dem Kapitel, da heißt es, drück dich selbst ganz und gar aus und dann sei still. Das ist es. Wenn ich mich ganz und gar ausdrücke, und der Satz geht weiter, wenn es bläst, dann ist nur Wind. Wenn es regnet, dann ist nur Regen. Wenn die Wolken vorüberziehen, scheint die Sonne durch. In dieser Einfachheit. Also wenn wir unmittelbar sind und mit dem gehen, was immer ist und auch das erlauben zu sein, dann bin ich immer in derselben Mitte meiner selbst. Und damit ist eigentlich die beste Möglichkeit von Gesundheit und Gesunderhaltung gegeben. Und das bedeutet eben nicht das oft genannte Missverständnis, wenn wir ein Leben in steter Harmonie führen. Das ist Nonsens. Wir können kein Leben in steter Harmonie führen. Wir haben einfach unseren Zoff, wir haben unseren Ärger. Schauen wir uns in der Welt um, da ist nicht unbedingt viel Harmonie. Aber die Frage, um die es geht es nicht um Harmonie, sondern es geht darum, was ist, ist. Und wenn da ein Streit oder ein Konflikt oder was ist, dann kann ich den wirklich nehmen und schauen, was für ein Impuls ist in mir und diesem Impuls folgen und dann fließt meine Lebensenergie. Das ist das Prinzip von Energien. Ja, okay. Ich denke, wir könnten noch mehrere Stunden weitermachen. Eine Form, und ich will es nur zum Schluss erwähnen, die chinesische Medizin hat ja das Energiekonzept dann erweitert und hat daraus sozusagen ein System entwickelt, was sie die fünf Wandlungsphasen nennen. Und die fünf Wandlungsphasen, ich schreibe sie Ihnen in jedem Fall einmal auf. Sind einfach nur fünf verschiedene Geschmäcker, wenn ich mal so sagen will, von dieser einen Lebensenergie. Das ist einmal das Wasser. Dann nennen sie das Holz. Das sind nur Namen für Energien. Feuer. Sie kennen das sehr häufig unter dem Begriff fünf Elemente, aber fünf Elemente stimmt nicht. Erde und Metall, weil das Wort Element uns suggeriert, als würde das etwas Festes, Statisches sein. Aber wir haben es hier mit Energien zu tun und Energien fließen. Und deswegen haben wir hier den Ausdruck der fünf Phasen, der fünf Energiephasen. Im Chinesischen heißen die U-Hing, das heißt die fünf Fahrzeuge. Ja? Und das sind unterschiedliche Energieformen und die haben unterschiedliche Qualitäten. Und jetzt ganz zum Schluss erzähle ich Ihnen nur ein Experiment noch und dann mache ich Ende. Gestern im Workshop, ich wusste nicht, was da passieren wird, aber ich habe mir gedacht, ich mache mal ein Experiment. Und zwar mit den fünf Wandlungsphasen. Ich habe so ein Blatt genommen und auf der Unterseite auf das eine Blatt Holz, aufs nächste Wasser, dann Feuer, Metall, Erde geschrieben und die Blätter verdeckt auf den Boden gelegt. Also niemand wusste, dass da überhaupt ein Wort draufsteht. Und dann habe ich unsere Gruppe gebeten, sich auf diese Blätter zu verteilen. Also es standen im Grunde genommen auf jedem Blatt 3 oder 4 Personen. Und dann sind wir ein bisschen mal nach innen gegangen, haben so meditiert, mal versucht nicht zu denken, auch keine, also nicht gedanklich, was soll denn das jetzt alles, sondern mich einfach mal aufzumachen für das, was ist. Und dann haben wir hinterher uns ausgetauscht, was war. Und da war was ganz Interessantes, dass das Wort, was auf der Rückseite geschrieben war, war nicht nur ein Wort, sondern es ist natürlich die gesamte Wandlungsphase, die damit gemeint ist. Und das war erfahrbar, in gewisser Weise erfahrbar für die, die da drauf standen, ohne dass sie es wussten, dass sie drauf standen. Also diejenigen zum Beispiel, die auf dem Feuer standen, da gab es zum Beispiel, ja, ich spüre irgendwie, mir ist heiß, ich habe Hitze und es bewegt sich und da gibt es so eine Aufwärtsbewegung, haben sie gesagt. Und das entspricht tatsächlich der Energie der Wandlungsphase Feuer. Es war bei dem Holz das stärkste Bewegungsprinzip, das ist eine starke Bewegungsenergie, sagte die eine Teilnehmerin, ja, ich fühle mich hier oben wo angebunden, habe einen ganz starken Bewegungsimpuls. Und diejenigen, die im Wasser waren, da gab es immer wieder das Wort geerdet oder fest am Boden zu sein. Und diese Energie, die Wasserenergie, hat tatsächlich etwas mit der größten Struktur, die mich erdet und verbindet am Boden, zu tun. Und das war in der Erde ähnlich. Und bei Metall hat man so ein bisschen, da waren auch ein paar Sachen, die nicht so, aber es ist ja wurscht. Aber die entsprechende spannende Geschichte ist zweierlei an dem Punkt. Die eine ist, wir können die Wandlungsphasenenergien tatsächlich nicht nur theoretisch nachvollziehen, sondern sie sind in uns nachvollziehbar und erfahrbar. Und der andere Punkt ist, dass wir, weil ja keiner es gesehen hat und keiner weiß, dass wir ein Feld miteinander kreieren können, in dem eine höhere Intelligenz in uns wirkt, die uns genau mit dem verbindet, was dort ist. Und das geschriebene Wort, und noch stärker ist es das gesprochene Wort, ist Essenz. Es ist wie der universelle Code, an den wir in dieser Fragestellung miteinander in dem Feld, wie bei einer Aufstellung, in Verbindung treten können, ohne dass wir davon bewusst wissen müssen. Das ist nichts anderes, als wenn ich zum Beispiel für einen Menschen bete und im Gebet seinen Namen spreche, dann ist das wie dieser Code, der irgendwo gehört wird. Und dann ist wirklich dieser eine Mensch gemeint oder in diesem Fall diese eine Wandlungsphase gemeint. Und das ist, wie die Essenz des Lebens wirkt. Und jede Art von Heilung ist immer, je mehr wir in der Essenz sind, je näher wir der Essenz kommen, desto kraftvoller. Und die Medizin, wie wir sie im Westen jetzt kennen, trotz aller Hochleistungsmedizin, die wir haben und die wunderbar ist, ist aber nicht in der Essenz. Sie ist ganz weit entfernt von der Essenz, weil sie keine Anbindung mehr hat. Ja, und lassen Sie mich einfach an der Stelle schließen. Danke.